Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ermahnung, nicht zu tief zu fliegen, damit die Flügel nicht nass werden, und nicht zu hoch zu fliegen, damit das Wachs nicht schmilzt. Das wird in dem Roman auch erzählt, aber auf Seite 285 beginnt das. Das heißt, der Roman erzählt über weite Strecken das, was davor geschah. Ich wollte das auch wissen, was passierte, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und je mehr ich mich in die Geschichte vertieft habe, desto mehr interessante Sachen über Daedalus kamen zum Vorschein. So ist schließlich der Roman entstanden. Ich lese zwei Partien, ganz den Anfang und dann noch ein Kapitel, wo das Labyrinth erfunden wird. Es ist dieser junge Talos, mit dem alles anfängt. So viel ist mir jetzt klar. Mit ihm, dem Sohn seiner Schwester, der Überlieferung nach, kriecht das Unheil zu Daedalus und nistet sich bei ihm ein. Nicht, dass Talos es eingeschleppt hätte, aber er lässt es frei. Genau genommen ist es sogar Talos Mutter Polykaste selbst, die das Verhängnis heraufbeschwört, nicht ahnend, dass es ihr einziges Kind das Leben kosten wird. Denn sie, heißt es, hat darauf bestanden, dass der Junge, statt zu Hause zu bleiben und zu gegebener Zeit die Nachfolge seines Vaters anzutreten, sich auf den Weg in die weit entfernte, fast unerreichbare Stadt macht, um bei ihrem berühmten Bruder in die Lehre zu gehen. Talos also. Und wie dürfen wir ihn uns vorstellen, diesen Talos? Wie es heißt, ist er 12. Nicht sehr groß, kein Schlack, sogar etwas stämmig, würde ich sagen, mit einer fatalen Neigung zu einem abwesend oder leer wirkenden Gesichtsausdruck, der aber täuscht. Keiner weiß, was in ihm vorgeht. Meistens brütet er etwas aus. Er ist eigensinnig und dickköpfig, wenn er auch darauf verzichtet hat, sich den Plänen seiner Mutter zu widersetzen. Wie die Dinge lagen, war es einfach die unaufwendigere Lösung. Es lenkte einen weniger ab. Außerdem ist er neugierig. Neugierig, wenn auch ohne jeden Hang zu Abenteuern. Doch so etwas gibt es. Die Stadt Athen hatte sich Talos allerdings anders vorgestellt. Entsprechend missmutig trottet er die Straßen entlang, die ihm wie Schneisen vorkommen, die der Sturm ins Gewirr der Hüssen geritten hat, oder wie ausgewaschene Rinnen, die die Flut im mitgeschwemmten Unrat hinterließ. Abgesehen davon, dass sie kein Ende finden, so wenig wie das Gedränge stinkender Löcher an ihrer Seite, ist er enttäuscht. Außerdem verdrießt es ihn, nicht selbst draufgekommen zu sein, dass die vom Krieg verwüstete Stadt schwerlich das Athen geblieben sein kann, von dem seine Mutter erzählt hat. Eng aneinander gezwängt scheinen sich notdürftig zusammengezimmerte, vielfach mit allem, was gerade zur Hand war, einer Tür, Latten, verkohlten Gebälk, ausgebesserte Behausungen, gegenseitig am Einfallen zu hindern. Dazwischen Schuppen, primitive Verschläge, in denen jemand Unterschlupf gefunden hat, Risse mit Röhricht gestopft, Decken, die als Vorhänge dienen. Eine Wand etwas höher, die andere etwas niedriger, und darüber rasch abgehackte Stämmchen, die Stubben stehen heraus, manchmal ganze Äste. Darüber liegt Stroh, lose oder in Bündeln. Das ist das Dach. Da es schräg ist, kann der Regen abfließen. Zwischen den Hütten starksten Hühner, Hunde dösen im Schatten. Eine Ziege, angeflockt an einem umgerissenen Zaun, zerrt an ihrem Strick. Vor die Tür geschüttete Abfälle, Fischabfälle zumeist, verbreiten Gestank. Dazwischen halbnackte Kinder, die mit den Fingern die Erde aufkratzen, als suchten sie nach Schätzen. Muss es so aussehen, das Athen, durch das ich Talos gerade schicke? Eine Stadt in Trümmern, ein überlaufenes Flüchtlingslager, das notdürftige Flickwerk der Nachkriegszeit. Einen anderen, weniger bedrückenden Schauplatz für seine Geschichte hat ihm meine Fantasie offenbar nicht zu bieten. Vielleicht, weil es in meinen Augen die Scherben sind, die Antike beglaubigen, die angeschlagenen Bruchstücke, und die mit nichtssagendem Zement aufgefüllten Leerstellen dazwischen. Rudimente und Relikte. Jedenfalls vergesse ich nie, wie erschrocken ich einst vor den bunten Göttern im Frankfurter Liebighaus stand. Nicht ihre auftrumpfende Farbigkeit schockierte mich, sondern dass sie so neu, ohne den kleinsten Kratzer vor mir standen, wie eben gerade aus der Werkstatt gerollt. Alle diese Rekonstruktionen kamen mir wie Lügen, wie ein einziger Verrat vor. Nicht anders als die frivolen Ölschinken des 19. Jahrhunderts und die pompösen Zelluloidschinken des 20. Nein, der Hintergrund der mythologischen Szenen, die ich mir ausmalte, musste ein anderer sein. Umso erleichterter war ich, als ich in einer anderen Ausstellung, diesmal in Karlsruhe, auf die vier dunklen Jahrhunderte stieß, Folge rätselhafter Katastrophen oder einfallender Seevölker, die die bronzezeitliche Kultur ausradiert haben mussten. Ein Niemandsland, vor dem Archäologie und Geschichtsschreibung kapitulierten, wie geschaffen dafür, die Lücken der Überlieferung mit erzählerischen Entwürfen zu füllen, wie dem Marsch des verwunderten Jungen durch die Favelas der Vorzeit. Jedes Mal ist Talos erleichtert, wenn er über dem einerlei zusammengeduckter Siedlungen den Burgberg erkennt, und gelangt er an eine Weggabelung, lenkt er seine Schritte stets so, dass er ihn im Auge behält. In solchen Momenten ermahnt er sich, seinen Schritt beizubehalten. Sobald er nicht aufpasst, erkennt sich, fängt er an zu trödeln. Trotzdem bleibt er am Rand einer weitläufigen Grube stehen und beobachtet das Treiben auf ihrem verschlammten Grund. Es bleibt nicht die einzige Baustelle. Manche Viertel, durch die er jetzt kommt, wirken weniger armselig. Die Plätze weiten sich, die Straßen sind gepflastert. Auf einer Anhöhe erhebt sich ein Tempel, Standbilder säumen sein Dach. Zu ihm heraufführen Stufen, auf jedem Treppenabsatz wacht eine Sphinx aus weißem Gestein. Noch etwas ärgert ihn, nehme ich an, dass er nicht weiß, wie er in dem Durcheinander von Straßen und Gebäuden das Haus des Onkels herausfinden soll. Auch diese Schwierigkeit hätte ihm klar sein können. Schließlich wendet er sich an einen Schmied, den er im Hof vor der Werkstatt das Feuer schüren sieht, ob er Daedalus kenne, Daedalus, den Baumeister. Asche stiebt durch die Luft, der Schmied richtet sich auf, sein Gesicht ist rot, Schweißperlen funkeln auf seiner Stirn. Warum willst du das wissen, hm? Ich will zu ihm. Ach was, der Schmied kratzt sich den Nacken. Ja, er ist der Bruder meiner Mutter. Der Schmied wirft erneut einen misstrauischen Blick auf den Jungen. Ob ich Daedalus kenne? Seine Miene verliert ihren spöttischen Ausdruck. Jeder kennt ihn. Wo kommst du her, dass du das nicht weißt? Der Schmied beugt sich vor. Er ist ein Erfinder. Du glaubst nicht, was er schon alles erfunden hat. Er bückt sich und hebt etwas auf, was vor ihm auf der Erde liegt. Zwei Bretter mit etwas dazwischen. Weißt du, was das ist? Talos verneint. Die Augen weit aufgerissen, zieht der Schmied die hinteren Enden der Bretter auseinander. Ein ledernes Säckchen bläht sich auf. Und als er die Bretter wieder zusammendrückt, faucht Talos ein Strahl Luft ins Gesicht. Er kneift die Augen zu. Der Schmied freut sich. Ein Blasebalg. Talos knurrt, aha. Und dein Onkel hat ihn gebaut. Und weißt du wozu? Nein, das weißt du nicht. Sieh her. Wieder dehnt er die Bretter und presst sie gleich darauf zusammen. Diesmal hat er den Luftstrahl ins Feuer gelenkt. Sofort glüht das Holz auf und neue Flammen züngeln hervor. Hier, lachend klopft sich der Schmied auf die Brust, wie wenn ein Riese Luft holt und reinbläst. Unwillkürlich füllt Talos seine Lungen, die des Riesen sind zweifellos größer. Interessant. Nachdenklich betrachtet er die Flammen. Das gefällt dem Schmied. Großmütig bietet er an, ihn zum Haus seines Onkels zu führen. Talos ist entschlossen, den Vorschlag abzuwehren, doch als sich der Schmied auf den Weg macht, erst jetzt bemerkt Talos, dass er hinkt, läuft er ihm hinterher. Vor einer Gasse, die auf ein trotzig wirkendes Anwesen zuführt, hält der Schmied inne. Die Stirn vielsagend gerunzelt, weist er mit dem Kopf in Richtung des Gebäudes, als scheue er sich, an einem Ort wie diesem den Mund aufzumachen. Talos bedankt sich, und da er, obwohl er danach Ausschau hält, weder Durchfahrt noch Tor erkennen kann, fragt er nach dem Eingang. Der Schmied zuckt die Schultern und kraust die Lippen, um seine Ratlosigkeit zu betonen. Auch gut, dann muss es ohne ihn gehen. Talos verabschiedet sich. Auch der Schmied verabschiedet sich, rührt sich jedoch nicht von der Stelle. Worauf wartet er? Talos wedelt mit der Rechten und das Zeichen ist nicht misszuverstehen. Verschwinde. Beleidigte Blicke um sich werfend, starkt der Schmied widerwillig davon. Talos macht ein paar Schritte auf das Haus zu, das umso abweisender wirkt, je näher man ihm kommt. Er geht die Mauern entlang, die, wie er feststellt, manchmal mit Aufsätzen aus Stein, manchmal mit einem Bollwerk aus Balken aufgestockt sind, erst in die eine, dann in die andere Richtung. Hier wie dort versperrt etwas den Weg, hier eine eingestürzte Ruine, auf die die Wand gerade zustößt, dort der Hang, an den sie sich anlehnt. Nirgends etwas, das als Einlass dienen könnte. Der einzige Durchbruch, den er entdeckt, ist mit Schiffsplanken verriegelt. Es sieht aus, als habe man ohne Umstände das zerborstene Wrack oder zumindest Teile davon in die Lücke gezwängt. Aber jetzt aufgeben, das kommt nicht in Frage. Und tatsächlich gibt er nicht auf. Er kommt zu dem Onkel, er wird sein Schüler und er wird ein Schüler, der mit seinen Erfindungen bald den Onkel überflügelt. Er erfindet zum Beispiel die Töpferscheibe und es entsteht in Daedalus mit der Zeit ein fürchterlicher Neid und das führt dazu, dass er in einer kippligen Situation oben auf der Akropolis nicht verhindert, dass Talos in den Abgrund stürzt. Und er wird des Mordes angeklagt, er muss aus Athen fliehen und kommt nach Kreta zu König Minos und wird bald sein wichtigster Baumeister und Erfinder sein. Eines Tages, Daedalus ahnt nicht, was auf ihn zukommt und noch weniger, welch verhängnisvoller Fehler ihm gleich unterlaufen wird. Und ja, wir können ihn auch diesmal nicht davor bewahren. Eines Tages zieht Minos den Freund ins Vertrauen und gesteht seine Not. Die Gelegenheit ist günstig, Daedalus und er sind am Meer allein, die Wachen sind wie befohlen zurückgeblieben. Mit nackten Füßen laufen sie über den glatt gestrichenen Sand, über den Wellenlecken. Die Stimmen gegen die Brandung erhoben, reden sie aufeinander ein. Das Gespräch beginnt unverfänglich. Minos gibt sich besorgt und erkundigt sich teilnahmsvoll, ob der Minotaurus, genauer gesagt dessen überschwängliches Gebrüll, Daedalus nicht bei der Arbeit störe. Daedalus hebt resigniert die Schultern. Geradezu unerträglich erscheint ihm das hitzige Getöse offenbar nicht. Dann will Minos von ihm wissen, was er überhaupt von dieser ihm Tag für Tag vor der Nase herumstolzierenden Frucht des Frevels hält, mit dem Pasiphae ihn zu strafen beschlossen hat. Und Daedalus weiß nicht, wie er der Gefahr ausweichen soll, seinen mächtigen Freund zum zweiten Mal zu enttäuschen. Nicht, dass er den Minotaurus gegen Minos Anfeindungen verteidigt. Er äußert die erwartete Abscheu. Doch Minos hört heraus, dass ihm Daedalus nur nach dem Mund zu reden sucht. So ist das also. Nicht einmal Daedalus schlägt sich auf seine Seite, sogar Daedalus lässt ihn im Stich. Gekränkt, wie vielleicht nur ein König gekränkt sein kann, wirft er seinem Baumeister vor, der eigentliche Auslöser der Katastrophe zu sein, die über ihn, Minos, sowie über das ganze Land hereingebrochen ist. Ja, natürlich, denn hätte er, Daedalus, nicht die hölzerne Kuh zusammengezimmert, hätte Pasiphae gar nicht erst den Samen ihres widerwärtigen Galans aufnehmen und diesen elenden Wechselbalg zur Welt bringen können. Daedalus schluckt, er weiß nicht, was er sagen soll. Sein Blick gleitet über die blaugrauen Wellen, als gäbe es irgendwo dort draußen etwas zu entdecken, das ihm aus der Klemme helfen kann. Schließlich fasst er sich ein Herz. Aber wenn das so ist, wenn dich der Minotaurus dermaßen ärgert, warum schaffst du ihn da nicht weg, irgendwo da hoch? Er zeigt mit dem Kopf auf die Kette felsiger Grate, die in der Ferne die Wolken zerschneiden. Ich baue ihm einen Stall, aus dem er nicht rauskommt. Verlass dich drauf. Zerknirscht schüttelt Minos den Kopf. Dann berichtet er ihm von seinem Versprechen. Nicht töten, nicht wegschaffen, nicht einsperren, nicht fesseln. Daedalus sieht ihn ungläubig an. Er versteht, dass Minos Pasiphae sein Wort gegeben hat, nur bleibt ihm unerfindlich, warum. Minos furcht die Stirn und fuchtelt viehsagend mit den Armen. Warum, warum, abgeluchst hat sie es mir. Daedalus nickt, als erübrige sich jede weitere Nachfrage. Denn wenn ihm etwas klar ist, dann, dass er tunlichst vermeiden sollte, ein weiteres Mal Minos Unmut zu erregen. Und weißt du auch, was das heißt? Das heißt, ich werde diese Bestie nie loswerden. Nie, nie, nie. Wir alle nicht. Minos stöhnt auf, dann beginnt er sich aus seinen Sachen zu schälen. Nacheinander legt er ab, was ihn umhüllt, den Hut und alle seine königlichen Gewänder, selbst das letzte Tuch, das seine Blöße verdeckt. Als er sich aufrichtet, steht er nackt und kahlköpfig im Sand. Daedalus ist das nicht geheuer, was hier geschieht, da bin ich mir sicher. Möglicherweise denkt er darüber nach, ob er sich unter diesen Umständen ebenfalls entkleiden sollte, gelangt aber über ein unschlüssiges Herumzupfen an seinem Hemd nicht hinaus. Minos beachtet das gar nicht. Nur einmal sieht er Daedalus an, dann stapft er mit schwerfälligen Schritten, als wäre sogar die Luft eine Last, gegen die er sich anstemmen muss, zum Wasser und dann ins Wasser hinein. Ein nicht mehr junger, gedrungener Mann, der allmählich in den Wellen verschwindet. Daedalus blickt ihm nach, sucht Minos Erleichterung in den Fluten, hofft er, dass ihm das kühle, salzige Nass den Schweiß der Ratlosigkeit von der Haut wäscht? Oder liefert er sich Poseidon aus? Will er ihn versöhnlich stimmen, indem er sich ihm unterwirft, nackt bar seiner Herrlichkeit? Hofft er, ihn durch diese Geste der Demut auf seine Seite zu ziehen? Als er aus dem Wasser kommt, schüttelt sich Minos, er zieht die Nase hoch, wischt sich die Tropfen aus dem Gesicht und kneift die brennenden Augen zusammen. Er keucht, er friert und reibt sich über die Arme. Daedalus will den Blick abwenden, doch noch während er Minos so sieht, glaube ich, in seiner Blöße und Kläglichkeit, rührt ihn der Kummer, der Minos aushöhlt, so sehr, dass er alle Vorsicht fahren lässt und ein Geheimnis verrät, das er sich nie hätte entlocken lassen dürfen. Nicht töten, sagst du? Nein. Nicht wegschaffen? Nein. Nicht einsperren? Nein. Nicht fesseln? Nein, verdammt nochmal. Daedalus, ohne viel auf den Ausbruch zu geben, sieht ihn nachdenklich an. Eine Lösung gäbe es vielleicht doch. Ach ja, willst du ihn den Rachen zubinden, wie Herakles es mit seinem verdammten Erzeuger getan hat? Dann vergiss bloß nicht, dass er Hände hat, Hände wie wir. Die Finger gespreizt, streckt sie Minos in die Luft. Doch Daedalus lässt sich nicht beirren. Hände hat er, das ist wahr, doch sie werden ihm nichts nützen. Er hockt sich hin und zeichnet mit einem der herumliegenden Hölzchen irgendwelche Linien in den feuchten Sand. Minos ist zuerst wütend, weil sich Daedalus ohne ein Wort der Erklärung abgewandt hat, doch dann, sehe ich nicht ohne Zufriedenheit, schluckt er seinen Groll hinunter. Was zum Teufel kratzt und wischt Daedalus da bloß herum? Die Striche und Kreuze sagen ihm nichts. Wenn es Schriftzeichen sind, manchmal sehen sie so aus, findet Minos, so kennt er die Sprache nicht. Doch Daedalus schenkt den ratlosen Blicken keine Beachtung, in Anspruch genommen von seinen Ecken und Schlingen, wie er ist. Du weißt doch, wie ein Gehirn aussieht. Daedalus blickt kaum auf, als er das sagt. Oder die Därme, wenn du ein Tier aufbrichst. Lauter Gänge, lauter Windungen, verschlungen, verwickelt, verwinkelt. Minos nickt, ohne zu verstehen, was Daedalus meint. Das sieht man ihm an. Daedalus lächelt. Ihm gefällt die Erklärung, die ihm eingefallen ist. Dann erkundigt er sich, ob er, Minos, sich nicht schon einmal verlaufen habe, irgendwo, wo er sich eigentlich auskennt, zum Beispiel zu Hause im Palast. Minos zuckt die Achseln. Nicht, weil er die Frage nicht hätte beantworten können, er hat sich schon mehr als einmal im Palast verirrt, leider, sondern weil ihm schleierhaft bleibt, warum Daedalus sie vorbringt. Dass du nicht mehr weißt, wo du bist, wo du langgehen musst, dass du hin und her irrst von Saal zu Saal, von Gang zu Gang, ohne am Ende feststellen zu können, ob du nicht vor wenigen Augenblicken genau hier, wo du jetzt stehst, bereits gewesen bist. Bloß irgendwie musst du ja schließlich hergekommen sein. Warum findest du dann nicht zurück? Doch Minos ahnt immer noch nicht, worauf Daedalus hinaus will. Das gefällt Daedalus, stelle ich mir vor. Wenn wir den Minotaurus nicht einsperren dürfen, wer sagt, dass wir es ihm leicht machen müssen, aus seinem Gehäuse herauszugelangen? Sieh her, Daedalus' Finger fährt über die Zeichnung im Sand. Er will nach draußen und stürmt diesen Gang entlang, um diese Ecke, um diese. Auf einmal, Daedalus zieht einen weiteren Strich, ist der Weg versperrt. Gut, er macht kehrt, er schlägt den Rückweg ein. Schon stößt er auf eine Abzweigung. Ist er von dort gekommen oder von da? Er wendet sich nach rechts, aber ein Stück weiter teilt sich auch dieser Gang. Minos Begriffsstutzigkeit auskostend hält Daedalus einen Augenblick inne. Diesmal entscheidet er sich für den Weg linker Hand. Und tatsächlich, es geht vorwärts. Doch kaum biegt er um die Ecke, steht er vor einer Wand. Falscher Abzweig. Er hätte den anderen einschlagen müssen. Also zurück, bis er auf die Gabelung trifft. Aber ist es die Gabelung von eben? Und wo kam er her? Und wo wollte er hin? Verstehst du jetzt, was ich meine? Minos hat sich hingekniet und brütet über den Linien, die Daedalus in den Sand geritzt hat. Ich nenne es Labyrinth. Du siehst, es ist kein Gefängnis. Der Ausgang ist offen. Es gibt ihn, den Weg nach draußen. Bloß er findet ihn nicht. Fände er ihn, so könnte er das Labyrinth natürlich verlassen, jederzeit. Aber er kann es nicht. Seine Sache. Das Gefängnis steckt in ihm drin. Er hat das Gefängnis, Daedalus stippt sich an die Stirn, in seinem eigenen Kopf. Minos sieht Daedalus an. Und du meinst, egal wie oft er es versucht, 100-mal, 1000-mal, er wird es nie schaffen, er wird sich immer wieder aufs Neue verlaufen? Schon ein Mensch findet nicht hinaus, erst recht nicht ein Stier. Obwohl es einen Weg gibt, obwohl es zu viele gibt. 1000 Wege sind kein Weg. Danke. Das war's jetzt. Das sind wir sogar 5 Minuten zu früh. Ja,
Herzlich willkommen, schönen guten Tag, schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich vor allem, dass Aaron Kim hier ist und wir einen literarischen Blick nach Südkorea werfen können. Herzlich willkommen. Sie hätten für die Übersetzung noch länger klatschen können, aber das ist in Ordnung. Ich freue mich, dass Frau Lee da ist und dolmetscht, dass ich nicht mein Koreanisch bemühen muss. Glauben Sie mir, es ist besser. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, um die Übersetzung zu erleichtern. Aaron Kim wurde 1980 in Südkorea geboren, ist das, was man ein Shootingstar nennen kann. Sie hat in jungen Jahren ihre erste Kurzgeschichte geschrieben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.